Er ahnte, wie vielleicht eine primitive Kultur den Mond verehren konnte, aber er konnte die Verehrung nicht selbst teilen. Dennoch fragte er sich, war dies die Art von Ehrfurcht, die er seinem Gott gegenüber empfinden sollte? War sein eigener Glaube von einem Makel behaftet, weil er Yadet nicht mit der gleichen Mischung aus neugieriger Angst und Erstaunen betrachtete, mit der die Anhänger des jeskerischen Glaubens den Mond betrachtet hatten? Solche Gefühle würde er niemals hegen. Zu irrationaler Ehrfurcht war er nicht fähig, er verstand. Selbst wenn Hyrateen Leute beneidete, die lautstark einen Gott priesen, ohne dessen Lehren zu verstehen, konnte er Tatsachen und Religion nicht voneinander trennen. Yadet schenkte jedem Menschen die Eigenschaften, die er für nötig hielt, und Hyrateen hatte er einen logischen Intellekt gegeben. Mit tumber Frömmigkeit würde er sich niemals zufrieden geben. Es war nicht ganz, was Hyrateen sich erhofft hatte, aber es war eine Antwort, und er fand Trost und Kraft darin. Er war kein Eiferer und würde niemals ein Mann extremer Inbrunst sein. Letzten Endes folgte er dem deretischen Glauben, weil er Sinn ergab. Das würde reichen müssen. Hyrateen leckte sich die ausgetrockneten Lippen. Er wusste nicht, wie lange es dauern würde, bis er Elantris wieder verließ. Sein Exil konnte noch Tage dauern. Eigentlich hatte er keine Anzeichen körperlicher Abhängigkeit zeigen wollen, aber ihm war klar, dass er etwas Nahrung benötigte. Er streckte die Hand aus und zog seinen Opferkorb zu sich. Die Opfergaben waren mit schleimigem Schmutz bedeckt und wurden langsam alt und schimmlig. Hyrateen aß sie trotzdem. Seine Entschlossenheit war verschwunden, sobald er sich schließlich dazu durchgerungen hatte, etwas zu essen. Er verschlang alles. Schlaffes Gemüse, verschimmeltes Brot, Fleisch, sogar etwas von den Getreidekörnern, die ausgiebig in dem elantrischen Schleim eingeweicht gewesen und deshalb nicht allzu hart waren. Am Schluss trank er die ganze Taschenflasche Wein in einem langen Zug aus. Er warf den Korb beiseite. Wenigstens musste er sich nun keine Sorgen mehr machen, dass Aasfresser ihm die Opfergaben stehlen könnten, auch wenn er seit dem Angriff vor einiger Zeit keine mehr gesehen hatte. Er war Yadet dankbar für die Ruhepause. Mittlerweile war er so schwach und durstig, dass er es vielleicht nicht geschafft hätte, einen weiteren Überfall abzuwehren. Jetzt war der Mond beinahe wieder vollständig zu sehen. Hyrateen starrte mit neuer Entschlusskraft gen Himmel. Vielleicht fehlte es ihm an Inbrunst, aber er besaß überdurchschnittlich viel Entschlossenheit. Hyrateen leckte sich über die nun weinbenetzten Lippen und fing erneut zu beten an. Er würde weitermachen wie bisher und sein Bestes geben, um in Lord Yadets Reich zu dienen. Mehr konnte Gott nicht von ihm erwarten. Raoden hatte sich getäuscht, was Shaoas Männer betraf. Ein paar kamen in jener Nacht zu ihm, um ihr Essen zu kochen. Das Licht des Bewusstseins schien schwach in ihren Augen. Bei den übrigen, der Mehrzahl von Shaoas Gefolgsleuten, war dem nicht so. Sie kamen aus einem anderen Grund zu ihm. Er sah, wie einige von ihnen einen gewaltigen Steinblock auf Mareches Schlitten zogen. Sie besaßen keinen Verstand mehr. Irgendwie war ihre Fähigkeit zu rationalem Denken verkümmert, als sie sich ihrem tierischen Wahnsinn hingegeben hatten. Während manche sich, wenn auch nur teilweise, erholten, schien für den Rest jede Hilfe zu spät zu kommen. Sie hatten nicht die Verbindung zwischen Flammen und Kochen hergestellt, sondern hatten bloß stundenlang dagestanden und hatten vor Wut und Verwirrung geheult, weil sie die Getreidekörner nicht verschlingen konnten. Nein, diese Männer waren nicht in seine Falle getappt. Aber sie waren dennoch gekommen, denn Raoden hatte ihre Göttin entthront. Er hatte Shaors Revier betreten und war heil entkommen. Er hatte Macht über Nahrung. Er konnte sie für den einen ungenießbar machen, für den nächsten jedoch saftig. Seine Soldaten hatten Shaors Bande immer wieder besiegt. Ihr einfach gestrickter, degenerierter Verstand sagte ihnen, dass es nur eins zu tun gab, wenn man einen Gott vor sich hatte, der mächtiger als der eigene war: konvertieren. Sie kamen am Morgen nach seinem Versuch, ihre Intelligenz wieder zu erwecken. Er war die kurze Verteidigungsmauer um Neu-Elantris abgeschritten und hatte sie sich durch eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt stehlen sehen. Er hatte Alarm geschlagen, weil er dachte, sie hätten sich letzten Endes doch für einen aufeinander abgestimmten Angriff entschieden. Doch Shaors Männer waren nicht gekommen, um zu kämpfen. Sie waren gekommen, um ihm ein Geschenk zu überbringen, den Kopf ihrer letzten Gottheit oder zumindest ihre Haare. Der Anführer der Barbaren hatte Raoden die goldene Perücke zu Füßen geworfen. Ihre Strähnen waren von dunklem, trägem, elantrischem Blut befleckt. Obwohl seine Leute gründlich suchten, fanden sie Shaors Leiche nie. Während das Haar ihrer gefallenen Göttin vor den Barbaren im Schmutz lag, hatten sie die Häupter in demütigem Gebet zu Boden geneigt. Von nun an taten sie alles, was Raoden ihnen sagte. Im Gegenzug belohnte er sie mit kleinen Nahrungshappen, genau wie man es mit seinem Lieblingshaustier machen würde. Er fand es beunruhigend, Menschen wie Tiere zu behandeln. Deshalb unternahm er weitere Versuche, ihren Verstand wiederherzustellen, aber nach nur 2 Tagen war ihm klar, dass alle Hoffnung vergeblich war. Diese Männer hatten ihren Intellekt aufgegeben und egal, ob die psychologischen Umstände oder das Dor schuld daran waren, er würde nie mehr zurückkehren. Sie benahmen sich bemerkenswert gut, ja sogar gefügig. Die Schmerzen schienen ihnen nichts auszumachen und sie erfüllten jegliche Aufgabe gleichgültig wie niedrig oder mühsam. Wenn Raoden ihnen auftrug, gegen ein Gebäude zu drücken, bis es umfiel, konnte er Tage später zurückkehren und sie standen immer noch an der gleichen Mauer, die Handflächen gegen den widerspenstigen Stein gepresst. Doch trotz ihres offensichtlichen Gehorsams traute Raoden ihnen nicht. Sie hatten Saolin ermordet. Sie hatten sogar ihre ehemalige Herrin getötet. Sie waren nur ruhig, weil ihr Gott es derzeit von ihnen verlangte. Kayana, erklärte Galadon und trat zu ihm.
»Viel ist nicht übrig, was?«
stimmte Karata ihm zu. Kayana war Galadons Bezeichnung für die Barbaren. Es bedeutete die Verrückten. »Arme Seelen«, flüsterte Raoden. Galadon nickte. »Du hast nach uns geschickt, Sule?«
»Ja, kommt mit.«
Dank der gestiegenen Zahl an Arbeitskräften in Gestalt der Kayana hatten Maresche und seine Hilfskräfte es geschafft, einige steinerne Möbelstücke wiederherzustellen, sodass bei den bereits dahinschwindenden Holzvorräten gespart werden konnte. Raodens neuer Tisch in der Kapelle war derselbe, den er benutzt hatte, um Tahan, dessen Tage als Bildhauer, ins Gedächtnis zu rufen. Durch die Mitte verlief ein großer Riss, der mit Mörtel gekittet war, aber ansonsten war er noch bemerkenswert intakt. Die Meißelarbeiten waren zwar abgenutzt, aber deutlich erkennbar. Auf dem Tisch lagen etliche Bücher. Der Wiederaufbau von Neu-Elantris in den letzten Tagen hatte Raodens Führung bedurft, so dass es ihm kaum möglich war, sich zu der verborgenen Bibliothek zu stehlen. Deshalb hatte er einige Bände geholt. Die Menschen waren daran gewöhnt, ihn mit Büchern zu sehen und stellten keine Fragen, obwohl diese Wälzer immer noch Ledereinbände aufwiesen. Der Druck, mit dem er Aon Dor studierte, wurde immer größer. Die Schmerzen nahmen zu. Manchmal ergriffen sie Raoden so heftig, dass er zusammenbrach, während er gegen die Qualen ankämpfte. Es war zwar noch erträglich, wenn auch nur knapp, aber es wurde immer schlimmer. Er war vor 1,5 Monaten nach Elantris gekommen und er bezweifelte, dass er noch einen weiteren Monat erleben würde.